zwei Podcasts an zwei Abenden gemeinsam mit Stefan aufnehmen? Kann es denn eigentlich noch schöner werden? Natürlich, drei Podcasts an drei Abenden mit Stefan aufnehmen. Wenn mich die Leute gefragt hätten, hey David, wie willst du deine letzten drei Urlaubstage verbringen? Natürlich hätte ich geantwortet mit jeden Tag einen Podcast mit Stefan aufnehmen. Heute sprechen wir also über den kurzen Aufbau für All Out. Die volle, aber zumindest für die nächsten Tage letzte Dosis Stefan und David gibt es hier und jetzt in der Elite Hour. Viel Spaß! Wie schon angekündigt, Stefan und ich haben sich mal wieder an die Mikrofone verirrt und ich habe jetzt deinen Namen schon so ganz oft genannt, Stefan. Diesmal ich in anderer Rolle und du auch. Wir haben einfach mal getauscht, weil ein bisschen Abwechslung muss ja trotz der gleichen Namen auch sein. Schön, dass du es geschafft hast.
Ja, vielen Dank für die Anmoderation. Wunderschönen guten Abend.
Ja, nach All In ist vor All Out. Es sind nur zwei Wochen dazwischen, was für uns auch so ein bisschen Spagat bedeutet. Die paar News, die es gibt, abzuarbeiten, die paar Vorkommnisse, die wir jetzt in den Weeklies hatten, aber gleichzeitig auch die Vorschau auf All Out zu machen, was ja einfach jetzt auch schon wieder am Wochenende ansteht. Ich hoffe, es gelingt uns. Ich habe versucht, mir so ein paar Notizen zu machen. Es könnte ein bisschen Hin- und Hergespringe geben, aber für mich hat es einen Sinn ergeben beim Erstellen und ich würde sagen, wir fangen mal mit den paar News an, die wir so bekommen haben. Bobby Lashley und MVP und Shelton Benjamin stehen mal wieder vor einem eventuellen Debüt bei AEW. Die Gerüchte verhärten sich. Stefan, meinst du, wir werden die drei vielleicht schon beim Pay-Per-View sehen?
Puh, also mein Problem an der Sache ist halt so ein bisschen, dass ich mir eigentlich nicht die drei im AEW-Kosmos vorstellen kann, weil MJF, guter Start heute, MVP war ja in den letzten Jahren praktisch kaum noch als Wrestler unterwegs. Shelton Benjamin als Singles-Wrestler auch schwierig, weil Cedric Alexander haben sie ja praktisch nicht bekommen, noch nicht, der ja gerade noch bei NXT, glaube ich, rumschwirrt. Und Bobby Lashley ist eigentlich kein AEW-Guy, weil so gut ist er im Ring nicht und deswegen glaube ich nicht, dass sie mehr als Midcard wären. Deswegen würde es mich ohnehin wundern, wenn sie grundsätzlich zu AEW gehen, aber ja, die Medienberichte verhärten sich da so ein bisschen, dass es nicht unwahrscheinlich sein soll. Mein Bauchgefühl sagt aber weiterhin nein und deswegen glaube ich auch ehrlich gesagt nicht, dass wir sie bei All Out sehen.
Ja, wie du halt sagst, und man fragt sich, welcher Mehrwert dahinter stecken könnte. Ich meine, klar, Bobby Lashley immer noch mit imposanter Statur, aber ich meine, alle drei auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Da müsste man schon ein bisschen hinterfragen, wohin das führen könnte. Wer aber eventuell in eine andere Card-Region aufsteigen könnte, wäre Big Bill. Der hat sehr viel Lob bekommen für seine Leistung, die er gezeigt hat. Und zuletzt auch sehr gute Zuschauerreaktionen. Da soll ein eventueller Face-Turn und ein Turn gegen den Learning Tree anstehen. Allein diesem langweiligen Gimmick ein wenig den Mund zu stopfen, würde auch bei mir Begeisterungsstürme hervorrufen. Also ich würde mich darüber tatsächlich freuen. Wäre für ihn auch eine schöne Geschichte, denke ich.
Grundsätzlich ja. Ich stelle mir es dann nur ein bisschen schwierig vor, wie Big Bill als Singles-Wrestler in dem Roster überleben soll, weil ich nicht weiß, ob er dann am Ende genug Gesamtpaketen mitbringt. Am Ende ist es dann halt auch wieder eine ähnliche Geschichte von, wir haben, oder anders gesagt, es ist relativ vergleichbar mit Patriarchy wahrscheinlich. Man hat halt ein relativ klein gewachsenes, älteres Großmaul in Form von Jericho und Christian Cage und eine sehr große, dominante Person dahinter. Und bei beiden wirkt es gerade so, als wenn die große, dominante Person dahinter irgendwie bald turnen könnte. Mhm. Also bei einem ist es schon ein bisschen länger im Raum. Ja. Und bei beiden frage ich mich, aber jetzt, um bei Big Bill zu bleiben, frage ich mich halt besonders, wie er halt alleine weitermachen will, weil er eigentlich ein absoluter Tag-Team- oder Stable-Guy ist. So kam es mir zumindest immer vor. Ich würde mich zumindest sehr freuen, wenn halt Jericho das Maul gestopft wird. Aber ich tue mich ja auch ein bisschen schwer damit, die Langfristigkeit in diesem Plan zu sehen.
Ja, das ist ja auch so ein bisschen das Problem von allen Leuten, die Jericho unter seine Fittiche nimmt. So richtig profitieren tut da keiner. Und wenn sie sich dann wieder lösen, gehen sie halt entweder alleine irgendwie ihren Weg. Aber das ist wenig, was da vorangebracht wird. Naja, mal abwarten, was uns da erwartet. Aber es gab wohl auch überraschend gute Reaktionen für ihn. Ja, von daher scheint man da etwas anders auf ihn zu schauen. Ricochet ist im Ring debütiert. Ich erwähne es jetzt einfach, weil da bahnt sich jetzt kein All-Out-Match so wirklich an. Er hat Kyle Fletcher besiegt. Danach kam Ospreay heraus, wurde dann aber sofort von Pack angegriffen. Ja, die beiden haben ja ein Match um den International-Titel. Oder meinst du, Ricochet wird dem noch irgendwie hinzugefügt?
Das kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sehr vorstellen. Ich glaube, es wird einen Ospreay-Sieg geben, um das schon mal vorwegzunehmen. Und ich glaube einfach, dann wird Ricochet schon mal aufgebaut, um halt da ein weiteres Dream-Match zu booken. Generell, auch das vielleicht schon mal vorweggenommen, die ganze Titelszenen wirken gerade sehr unübersichtlich. Und auch da finde ich es auch gerade ein bisschen unübersichtlich.
Ja.
Boah. Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, das bleibt bei einem Singles-Match und man versucht da einfach gerade schon mal so ein bisschen das danach schon mal in die Wege zu leiten.
Aber es ist natürlich auch ein schwieriges Zeitpunkt für ein Debüt gewesen. Also All In, so umjubelt es war, aber du hast halt 2 Wochen später den nächsten Pay-Per-View. Dementsprechend halt 6 Weeklies, in denen du was aufbauen kannst. Dann ist er auch nur in einer aufgetreten. Ja, hatte dann ja auch ein Match, was ja wenig Fortführung hat. Ich meine, man könnte jetzt ihn dann erstmal weiter gegen die Don Callis Family stellen. Die hat ja genug Mitglieder und da irgendwas zaubern. Ist ja auch noch einer zurückgekehrt, wo wir gleich sprechen können. Konosuke Takeshita nach seinem Japan-Abenteuer zurück. Die beiden könnten natürlich auch gegeneinander in den Ring steigen. Wäre sicherlich kein schlechtes Match, aber dann ja eigentlich auch schon fast was für die Pre-Show, weil eine Story bekommst du da in einer Woche nicht mehr hin, oder?
Nee, ich glaube Story auch nicht. Auf Pre-Show bin ich auch noch als Idee gar nicht gekommen. Das klingt aber eigentlich gar nicht so schlecht, vor allem weil du damit halt ja noch mehr diese Fehde nach aufbauen könntest. Ich meine, Kyle Fletcher ja auch enger Verbündeter von Will Ospreay. Da ist halt höchstens, wenn man das Pre-Show-Match bookt, eigentlich eine Sache von Ricochet darf nicht verlieren, wenn du ihn danach gegen Ospreay stecken möchtest. Takeshita kam auch gerade erst zurück. Deswegen. Das Match wäre wahrscheinlich richtig gut und ich würde mich auch sehr darüber freuen. Und Ricochet müsste das in der Konstellation gewinnen, solange man mit Takeshita noch keinen Plan für danach hat. Aber auch da stelle ich mir dann so ein bisschen die Frage, ob man sich damit einen großen Gefallen tun würde, wenn man das jetzt so für ein Pay-Per-View bookt.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Aber ja, wäre ein gutes Match und Ricochet würde das dann wohl gewinnen. Ja, Takeshita, da müsste man dann danach wieder Fahrt aufnehmen lassen. Andersrum wird es natürlich auch in die Storyline passen. Er hat ja auch so Kayfabe-mäßig Interviews gegeben, dass seine Stärken in Amerika nie so ganz rauskommen und ja, dass er da nicht richtig eingesetzt wird und bla bla bla. Also theoretisch könnte man da weitermachen. Eine letzte News haben wir aber noch, bevor wir auch ein bisschen auf die Geschehnisse eingehen. Ricky Starks hat sich mal wieder geäußert und sagte, er hätte keine einzige Idee abgelehnt. Dieser Vorwurf schwebte ja schon länger im Raum. Es gibt allerdings einige Quellen, die besagen, dass er zumindest den Turn gegen Big Bill abgelehnt haben soll, weil er da weder für ihn noch für sich selbst einen Mehrwert gesehen habe. Ja, ich frage mich natürlich, wenn Ricky Starks die Ideen alle nicht abgelehnt hat, warum hat man dann aufgehört, ihn einzusetzen? Also irgendwas kommt mir da so ein bisschen schräg vor, weil ich meine, Ricky Starks hat ja, auch wenn er sicherlich anders hätte eingesetzt werden können, durchaus überzeugt. Oder siehst du das anders?
Nee, ich bin da ganz bei dir. Ich verstehe es auch wirklich nicht, diese Aussagen, weil es ist, glaube ich, bekannt oder ich glaube, das ist bestätigt, dass sein Vertrag bald ausläuft und es passte eigentlich gerade alles zu perfekt, dass er irgendwie schon mit AEW abgeschlossen hat, dass er zu WWE will, dass er jetzt schon mal alles ablehnt, dass es auch praktisch nie diesen Turn zwischen ihm und Big Bill gab. Dass er jetzt sagt, er hat nie was irgendwie Storytechnisches abgelehnt, finde ich wahnsinnig seltsam, halt auch aus den von dir genannten Gründen, weil es eigentlich keinen Grund gibt, einen Ricky Starks nicht einzusetzen, weil er eigentlich dafür immer zu gute Reaktionen gezogen hat. Ich verstehe es auch wirklich, wirklich, wirklich nicht. Und ich bin mal gespannt, ob jetzt von Tony Khan da nochmal eine Antwort darauf kommt, ob das vielleicht zu so einer Art kleinen Schlammschlacht medial noch wird, ob das dann vielleicht bedeutet, dass es doch noch eine Zukunft für ihn bei AEW gibt, weil ich eigentlich vor Wochen Geld drauf gesetzt hätte, dass er Ende des Jahres spätestens bei WWE debütiert. Mhm. Ich bin wahnsinnig verwirrt von diesen Aussagen. Ich kann es auch gerade nicht besser einordnen als die paar Sätze, die ich jetzt gerade gefunden habe. Aber es hat mich mit sehr viel Verwunderung zurückgelassen, als ich das gelesen habe.
Ja, ich sag mal, die bekannten Newsseiten in Amerika werden jetzt natürlich versuchen, da weitere Quellen innerhalb der Liga mal anzusprechen. Bisher, wie gesagt, gab es da nichts, außer dass er wohl den Turn gegen Big Bill abgelehnt hat. Ansonsten halten sich da alle noch sehr geschlossen. Mal gucken, ob da ja in den nächsten Wochen und Monaten noch mehr durchsickert. Das könnt ihr dann natürlich bei uns nachlesen, sobald es da gesicherte Informationen, die über einen einzigen Twitter-Tweet, X-Tweet, wie auch immer, hinausgehen. Das soll es aber erstmal an Backstage-News etc. gewesen sein. Kommen wir ein wenig zu den Shows und ich würde sagen, wir besprechen erstmal die zwei, drei Sachen, die noch passiert sind, die keinen direkten Einfluss auf All Out haben. Das können wir auch ganz kurz abhandeln. Wir hatten bei Rampage vor allem ja, das Comeback von Takeshita, darüber haben wir schon gesprochen. Er ist jetzt wieder zurück und ja, mal schauen, wie man ihn einsetzt. Aber aufgrund der Kürze der Zeit könnte ich mir da ein Match gegen Ricochet vorstellen. Wir hatten Siege für Mina Shirakawa und Nyla Rose. Und Stefan, was soll ich sagen? Ein Sieg bei Rampage reicht anscheinend, um ein Women's World Championship Match zu bekommen.
Ja, man muss auf faire Weise dazu sagen, es haben auch in den vergangenen Jahren auch schon deutlich weniger Dinge dafür gereicht, als nämlich ganz komplett seltsame World-Title-Matches angesetzt wurden. Ja, ich weiß auch nicht so ganz, wie und warum. Auch da war es halt wieder so ein klassisches Rampage-Match, ungefähr anderthalb Minuten, gegen eine Gegnerin, die mir bis dato...
Amina Belmont.
Ja, die mir bis dato nicht bekannt war. Also Respekt an alle Wrestling-Experten in den USA, die mit dieser Dame mehr anfangen können als ich. Aber, ja, also zu dem Match muss man, glaube ich, nicht viel sagen. Und eine Nyla Rose wird wahrscheinlich nur eine absolute, ja, fast eher Aufbau-Gegnerin. Ich würde, glaube ich, davon ausgehen, dass einfach danach noch irgendein Segment für Dynamite dann aufgebaut wird. Und man damit einfach nur schon mal eine Begründung hat, warum gewisse Personen einfach schon mal im oder um den Ring sich befinden werden. Vielleicht viel mehr dürfte es, glaube ich, nicht sein.
Ja, aber vielleicht können wir da nochmal drüber reden. Wir hatten ja Mina Shirakawa als mögliche Gegnerin, aber ich glaube, wir sind uns einig, nach dem Match zwischen Mariah Mayle und Nyla Rose wird da noch jemand rauskommen. Also, ob es jetzt Shirakawa ist oder wer anders, aber ich glaube, das ist relativ klar, denn ja, auch von Mariah May hatten wir bisher eigentlich nur, dass sie keine Titelfeier hat, aber sich selber mit Titel und in sehr freizügig zeigen wollte. Mehr gab es bisher von Mariah May dann halt auch noch nicht. Da muss ja jetzt eigentlich noch irgendwas kommen am Mittwoch, außer der Titelverteidigung der logischen. Also, gegen Nyla Rose wird sie den Titel nicht abgeben.
Das definitiv. Also leicht machen könnte man sich natürlich, wenn sie danach einfach von der Toni Storm angegriffen würde.
Ja, und kriegen da habe ich auch Rematch. Schon drüber nachgedacht, aber das wäre echt langweilig.
Mina Shirakawa wäre spannend, das in einem Segment aufzubauen und man sich damit vielleicht nicht eine größere Chance schon praktisch versaut. Vielleicht bietet auch Mariah May aus Freundschaft zu ihr ihren Titelmatch an, wobei das auch eher ein ungewöhnliches Heel-Verhalten wäre. Und sonst tue ich mich schon wirklich schwer, weil dann muss ja wirklich irgendwer hinkommen und sagen, ich möchte dieses Titelmatch am Sonntag. Oder Samstag? Sonntag?
Ja, Samstag.
Ja, den hatte ich nämlich auch im Kopf. Samstag. Und sagen, ich möchte dieses Titelmatch. Mariah May wird sagen, okay. Und dann haben wir einen Aufbau. Weil viel mehr wird da ja nicht drin sein. Nee. Und ja, ich erwarte nichts Großes.
Also Namen, die natürlich irgendwie dann doch noch rumspuken, sind halt Jamie Hayter, aber die sehe ich in einem anderen Match. Und Dr. Britt Baker, die halt nichts zu tun hat, die aber natürlich auch gerade aus der Niederlage gegen Mercedes Moné kommt. Und ja. Warum man sollte man nach einem Midcard-Titel-Niederlage eine Chance für den World-Titel bekommen? Ja, sehr spannend, aber die Musik der Dame, die dann Mittwoch nach dem Sieg von Mariah May erklingen wird, wird dann wahrscheinlich auch neue Hauptherausforderin am kommenden Samstag sein. Andere Alternative ist, dass der Titel gar nicht auf der Card steht und das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, Genau. Ja, bei Collision gab es außer den Matches, auf die wir vielleicht noch ein bisschen mehr eingehen können, es gab viel Six-Man-Tag-Team-Action. Da gab es einmal Hologram und The Conglomeration, die gewinnen konnten gegen ja, Johnny TV, Lee Moriarty und The Beast Mortos mit ungefähr 8000 Begleitern, aber trotzdem hat es dann am Ende gereicht und die Bang Bang Gang konnte ein kurzes Match gewinnen gegen die, naja, ich weiß gar nicht, ob sie so Premier Athlete sind, eher gegen die Jobber Nation von Mark Sterling. Ja, hat man beide nochmal ein bisschen overgebracht. Ein Bios-Titel ist logischerweise, der kann gar nicht auf der Card stehen bei All Out, weil Pack hat ja sein International-Titel-Match. Ja, wie geht's da weiter? Wie geht's mit der Trios-Division weiter? Werden die drei den Titel lange halten oder wird es da schnell wieder einen Titelwechsel geben?
Puh, das ist eine äußerst dankbare Frage.
Sehr, sehr gerne. Ich kann mich jetzt endlich rächen aus meiner Position.
Das ist in Ordnung. Ja, mein grundsätzliches Problem, was ich ja schon öfter mal in den letzten Wochen auch angesprochen hatte, war, dass die Tag-Team und damit auch irgendwie die Trios-Division, finde ich, irgendwie ein bisschen schwierig ist, weil da in den letzten Monaten und Jahren wenig Nachhaltiges irgendwie aufgebaut wurde, abgesehen von den Teams, die wir halt nun mal schon seit langer, langer Zeit dabei haben. Vollkommen richtig, All Out wird es keine Titelverteidigung geben und ab dann, hätte ich gesagt, ist es halt wirklich sehr offen. Ich hoffe einfach mal, dass es da eine bisschen längere Regentschaft gibt, einfach nur, weil das dann gefühlt dem Titel mal wieder guttun würde, nachdem er jetzt in den letzten paar Monaten ja wirklich häufig gewechselt ist, zum Teil auch vakantiert wurde. Grüße an Katha und Jens. Und da wäre es, glaube ich, nicht schlecht, mal wirklich wieder was Nachhaltiges aufzubauen. Jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, Pack hat jetzt den Titel mit zwei Leuten gewonnen, die, wenn man den Medienberichten glauben mag, wir haben es ja schon öfter mal angesprochen, eigentlich mit Death Triangle hätte gewesen sein sollen. Jetzt ist er irgendwie Übergangsmitglied beim BCC. Das schreit eigentlich danach, dass man ihm dann auch nicht so lange diesen Titel geben wird oder möchte, wenn man jetzt nicht wirklich Pack als vollwertiges BCC-Mitglied irgendwie anerkennt. Weswegen es einerseits spannend ist, was da passiert, aber auch andererseits muss ich sagen, bin ich da ziemlich, ziemlich planlos, weil es eigentlich kein wirkliches Team gerade im Roster gibt, was nicht vor kurzem schon um diesen Titel gekämpft hat oder irgendwie ein Standing hat, dass man sagen könnte, das wären glaubwürdige Champions. Da fehlt mir gerade so ein bisschen die Fantasie, wen man da auspackt.
Jetzt haben sie ja bei Dynamite erstmal ein Match gegen Will Ospreay, Kyle O'Reilly und Orange Cassidy. Aber Ospreay wird ja sicherlich auch bessere Dinge zu tun haben, als auf einmal Teil der Trios-Division zu sein. Ja, also das Match wird wahrscheinlich dann auch eher dazu da sein, um die Fehde zwischen Pack und Ospreay nochmal ein wenig aufzubauen für den Samstag. Genau. Das andere angesetzte Match für Dynamite, wie gesagt, Mariah May gegen Nyla Rose. Viel mehr gibt es da auch nicht zuzusagen. Und wir haben auch für Collision schon ein Match angekündigt, das House of Black gegen die MXM Collection. Ja, auch ein bisschen random.
Man hätte kein ungleicheres Paar für ein Match finden können.
Das ist natürlich richtig und ich meine, ich bin ja tatsächlich großer Fan der MXM Collection, das muss ich ja wirklich sagen. Also was Mansoor und Mason Madden da machen, das ist schon sehr unterhaltsam, aber ja. Brody King und Buddy Matthews, anscheinend ist Malakai Black mal wieder abwesend, wie immer. Ja, man versteht es nicht so ganz und das steht ja auch zumindest dem Trio durchaus auch immer ein bisschen im Wege. Für Brody und Buddy Matthews würde ich mich freuen, wenn es dann irgendwann eine Tag-Team-Regentschaft zumindest gäbe, oder?
Definitiv, weil es auch eins der Teams oder ein mögliches Team wäre, was von mir eben ja schon angesprochen, die ganze Division wieder so ein bisschen beleben würde, weil House of Black zumindest in der Tag-Team-Szene noch nicht so viel unterwegs war in den letzten Jahren. Und du hast ja auch gerade schon gesagt, ein Malakai, der immer nur sehr unregelmäßig da ist, wird vielleicht den beiden auch ganz gut tun, dass man damit einfach ein bisschen zeigen könnte, dass sie ja doch ohne ihren Anführer bestehen können und glaubwürdiger Teil der Shows sind. Ich gehe da in dem Match auch einfach mal fest davon aus, dass House of Black das Ding gewinnen wird. Und dann ist halt schon die Frage, wo man mit denen hin möchte, weil für die Bucks ist ja Stand jetzt auch noch nichts Offensichtliches gibt, sage ich mal, was irgendwie die nächsten Wochen füllen könnte. Vielleicht ist es ja House of Black, ich würde es ihnen auf jeden Fall gönnen.
Ja, bleibt abzuwarten. Ich meine, vielleicht wird es ja kurzfristig auch noch ein Number One Contendership Match. nee, manchmal schauen. Wir haben ja noch zwei andere Tag Teams, auf die wir gleich zu reden kommen. Denn jetzt kommen wir schon in den Bereich der Spekulationen, so habe ich ihn genannt. Da habe ich mir ein paar Dinge notiert. Jamie Hayter ist ja beispielsweise zurück und sie hatte auch ihr erstes Match. Das konnte sie natürlich gewinnen in sehr kurzer Zeit gegen Harley Cameron. Aber wahrscheinlich auch nur als Aufbau für die Dame, die Cameron begleitet hat und sie nachher auch als Schutzschild einsetzt, oder? Also Saraya gegen Hayter könnte ich mir vorstellen, könnten wir nächsten Samstag sehen.
Ja, muss eigentlich der Fall sein. Also vor allem mit dem, was ja auch noch kurz nach dem Match passiert ist. Ich meine, war nicht viel, aber Jamie Hayter hat ja die Konfrontation mit Saraya gesucht.
Genau.
Die ist weggelaufen. Ich würde jetzt mal mutig behaupten, es wird irgendwie bei Dynamite oder Collision, ich glaube, Rampage wird ja nächste Woche gar nicht stattfinden, beziehungsweise diese Woche, wird es irgendwie ein Segment geben, wo Jamie Hayter sich darüber beschwert, dass Saraya wegläuft und wahrscheinlich dann das offizielle Match für All Out verkünden.
Denke ich auch.
Und auch da ein bisschen für die Zukunft schon vorausgedacht. Das wird ziemlich sicher eine Jamie Hayter gewinnen.
Ja, alles andere wäre ein Witz. Ja,
Ja,
klar.
und dann musst du halt Jamie Hayter für einen der beiden Titel halt direkt in Stellung bringen. Beides wäre theoretisch möglich, weil einfach die Titel auch vom Standing nicht so weit voneinander entfernt sind. Das heißt, theoretisch könnte eine Jamie Hayter auf beide Titel gehen. Bei dem einen, den hat sie nie verloren, den anderen hatte sie noch nicht. Das wäre von der Erzählperspektive auf jeden Fall beides sehr gut möglich.
Genau, das sehe ich ganz genauso wie du. Ich denke, Hayter gegen Saraya wird jetzt irgendwann aufgebaut. Da gehört ja dann auch nicht mehr so viel zu. Den ja, Grundstein hat man jetzt gelegt und dann baut man darauf auf. Ist jetzt nicht die krasseste Geschichte aller Zeiten, aber ich meine, für das Match reicht es dann auch. Und dann hat Jamie Hayter zumindest schon mal wieder zwei Siege eingefahren und kann sich dann anderen Card-Regionen widmen. Wir hatten. Ich glaube, wir haben schon. Nee, ich glaube, wir haben noch nicht drüber gesprochen, über das Eight-Man-Tag-Team-Match zwischen Hook und der Conglomeration gegen The Learning Tree und Roderick Strong. Also Kyle O'Reilly, Briscoe, Orange Cassidy und Hook gegen Roderick Strong, Big Bill, Brian Keith und Chris Jericho. Und vorweg, ich muss ja sagen, es war das erste Mal, dass ich ein Segment mit dem Learning Tree relativ unterhaltsam fand. So mit Roderick Strong und Brian Keith vor allem. Wie Roderick Strong dann auf einmal Chris schrie, da musste ich schon ein bisschen schmunzeln. Und wie Brian Keith dann am Ende noch stehen blieb. Jericho sagt hier irgendwie zu Orange Cassidy, der ihm ja immer noch die 7000 Dollar schuldet für den Anzug, den er kaputt gemacht hat. You gotta pay the price. Und dann blieb Brian Keith ja stehen und sagte nichts und sagte nichts. You gotta pay the price! Und da musste ich dann auch nochmal sehr lachen. Vielleicht ist das dann nur meine Nummer, aber es war das erste Mal, dass ich ein Learning Tree Segment unterhaltsam fand. Muss man ja auch mal sagen, wir haben so oft draufgehauen.
Ja, gehe ich auf jeden Fall mit. Es war eins der besseren Segmente. Vielleicht ist einfach das schon meine grundlegende Abneigung. Ich muss auch einfach sagen, dass ich einen Roderick Strong mit dem, was ja auch ursprünglich nur dieses Adam war, was er immer geschrien hat, irgendwann hat er dann ja angefangen, jeden Namen zu schreien. Roderick Strong ist natürlich ein absoluter Verlierer durch die Verletzung von Adam Cole. Roderick Strong hat für mich wahnsinnig an Bedeutung verloren und auch hier wurde für mich auch wieder deutlich, dass er irgendwie an. Ja, ich will nicht sagen, persönliche Sympathiepunkte bei mir eingebüßt hat, aber seinen aktuellen Charakter oder sein Catchphrase in Anführungszeichen ist für mich dann auch relativ nervig. Und wenn man das Segment mit dem Match dann noch dazu nimmt, war es eigentlich für mich dann relativ hart, weil ich bin auch kein großer Fan von Hook. Ich bin grundsätzlich kein großer Fan von Multi-Man-Tech-Matches. Das wirkte. Also das Match war wahnsinnig lang.
Ja,
Ich
der
fand es auch
Gefühl
nicht
sich
so
zu
richtig gut. Ich bin kein Fan von den Teilnehmern so wirklich, also von den meisten. Und ja, ich finde, bei der Dynamite-Ausgabe ist so viel passiert, so viel Nennenswertes, so viel Gutes, so viel, was Gesprächsstoff bietet. Da war gefühlt das für mich irgendwie so ein bisschen mal der Durchatmer zwischendurch. Vielleicht war ich auch deswegen einfach so ein bisschen zu unaufmerksam oder zu kritisch, aber ja, es war dann doch eher so mein persönliches Lowlight, muss ich glaube ich sagen.
Ja, ich kann es ein bisschen verstehen, aber wie gesagt, für ein Learning Tree Segment fand ich es zumindest sehr gut.
Gehe ich mit.
und ja, das Ende vom Lied war ja, dass Hook und The Conglomeration zwar gewonnen haben, Und Roderick Strong hat ja auch aufgegeben im Red Rum von Hook. Nichtsdestotrotz gab es dann noch die Auseinandersetzung, wo dann auch das Undisputed Kingdom noch mitgewirkt hat. Und ja, am Ende posierte Roderick Strong dann mit dem FTW-Titel. Und meine Hoffnung, dass dieser Titel jetzt endlich eingestampft wird, Stefan, hat sich damit dann wohl wieder in Luft aufgelöst.
Das definitiv. Ich finde es auch irgendwie ein komisches Booking, muss ich sagen. Also du hast den Contender, in Anführungszeichen, also den möglichen Contender, der in einem Multi-Man-Match gepinnt wird. Und dann greifen die Heels praktisch die Faces an, beziehungsweise halt Matt Taven und Mike Bennett waren jetzt kein Teil des Tag-Team-Matches, aber kamen halt dann auch danach dazu. Das Segment, klar, wirkte jetzt stark danach, dass es da irgendwie ein Titelmatch geben wird, wahrscheinlich auch für All Out, vielleicht Pre-Show, vielleicht Main-Show. Mhm. Ich verstehe aber nicht so ganz, warum man nicht einfach einem Roderick Strong einen Sieg gibt gegen Hook in einem Multi-Man-Tag-Match, kann man das ja ganz einfach erklären. Mhm. Und damit baust du das Match auf und dann verliert halt Roderick Strong gegen Hook. Und so verliert jetzt Strong, bekommt dafür ein Titelmatch, voraussichtlich.
Ja, vor allem auch der noch zu Jericho sagte, er braucht Hilfe, weil er Orange Cassidy in die Finger bekommen will. So, aber also, schnappt sich dann den Titel von Hook.
Du baust einen Contender wirklich schlecht auf in einem Match, wo er für mich Stand jetzt sehr chancenlos wirkt.
Ja, und er kriegt ein Match oder also du gibst es auch jemandem, der eigentlich eine ganz andere Person in die Finger bekommen wollte. Also das ergibt irgendwie auf mehreren Ebenen wenig Sinn.
Dementsprechend hoffe ich, dass es halt hauptsächlich in die, was heißt hauptsächlich, dementsprechend hoffe ich einfach, dass es in die Pre-Show irgendwie kommt, weil mir gibt diese Storyline gerade nichts, weil ich es komisch aufgebaut finde, wenn man es überhaupt schon Storyline nennen darf. Und
darfst du.
Ja, Pre-Show kann man mal ein bisschen durchskippen, kann man vielleicht auch mit 30% Aufmerksamkeit gucken und für die Main-Show fände ich es für All Out fast ein bisschen verschwendet.
Ja, verstehe ich. Kommen wir vielleicht zu etwas interessanten Dingen. Die Grizzled Young Veterans, die attackieren momentan alles und jeden und zu jeder Möglichkeit, hatten jetzt auch ihr Debütmatch gegen die Outrunners, welche sie gewonnen haben, und haben dann auch zuletzt noch einmal FTA angegriffen. Ja, die haben sie jetzt schon zweimal attackiert und ich könnte mir vorstellen, dass das ein Tag-Team-Match wird, was wir bei All Out sehen könnten. Angekündigt ist weder was in Richtung Titel noch sonst irgendwie ein Tag-Team-Match, aber ja, vom Aufbau her könnte ich mir das sehr gut vorstellen, weil FTA auch nicht unbedingt dafür bekannt, sich sowas gefallen zu lassen.
Ich habe mich auch schon sehr viel gefragt, in welche Richtung man das jetzt irgendwie bauen möchte, weil, wie eben ja auch schon gesagt, die Bucks haben noch kein Match für All Out und es wirkt gerade auch nicht so, als wenn sich dafür groß ein Team in Position begeben würde, jetzt so kurzfristig, also höchstens House of Black, wenn sie halt gegen MXM Collection gewinnen. Und ich würde mich auf das Match von FTA gegen Grizzled Young Veterans auf jeden Fall freuen. Ich glaube auch, das wird sehr gut. Und ich bin auch sehr froh, dass es wieder so frischen Wind von einem sehr gestandenen Tag-Team es halt einfach wieder gibt. Ja. Wie eben schon gesagt, ist ja das, was mir so ein bisschen fehlt. Deswegen fände ich es gar nicht so schlecht, wenn man das einfach als Non-Title-Match für All Out bookt. Das gewinnen dann hoffentlich die Grizzled Young Veterans, weil wenn sie das verlieren, dann ist halt deren Impact sofort wieder weg.
Ja.
Und sie dann halt gegen die Bucks für Pay-Per-View danach, der mir gerade nicht einfällt. Full Gear ist dann schon. Nee, ich glaube, erst ist Wrestle Dream?
Ja, ich meine Wrestle Dream, dann Full Gear, dann World's End, meine ich.
Okay. Dass man das halt dann dafür irgendwie aufbaut, weil das jetzt vor All Out noch zu bringen, um halt dann ein Match gegen die Bucks für All Out zu bringen, das ist halt einfach zu kurzfristig erzählt. Das wäre verschwendet. Aber mich freut es auf jeden Fall. Ich habe viel und lang die Tag-Team- bzw. Trios-Division in den letzten Wochen und Monaten kritisiert und das ist halt auf jeden Fall meine Fehde außerhalb der Championships. Du baust damit definitiv den Gewinner gut auf. FTA gegen Bucks hatten wir jetzt schon sehr, sehr oft, deswegen hoffe ich und glaube ich, dass die Veterans da gewinnen. Und dann hat man direkt ein neues Team aufgebaut. Also damit bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden. Einen von vielen positiven Punkten in der AEW-Woche, finde ich.
Ja, ich finde auch schön, wie die Grizzled Young Veterans aufgetreten sind. Also die sind ja gar nicht Face oder Heel, sondern die bolzen einfach alles weg, was ihnen irgendwie im Weg steht und gehen, schießen gegen alles und jeden und haben ja auch wortwörtlich gesagt, so wenn sie mit FTA fertig sind, die Fans werden sich nur noch einen Namen merken. Grizzled Young Veterans fand ich schon sehr gut. Ja, also haben eine gute Intensität und da würde ich mich auch freuen, wenn sie das mit gegen FTA gewinnen. Die sind gestanden genug, um jederzeit wieder in die Titelszene eingreifen zu können, aber muss jetzt auch nicht sofort sein. Genau, und ja, für die Bucks, ich könnte mir vorstellen, dass die entweder gar kein Match haben oder man sagt dann wirklich, okay, House of Black gewinnt und kriegt halt das Titelmatch, aber das wäre halt auch ja eher schlecht als recht aufgebaut. Vielleicht haben die Bucks die ja auch, ja, ich glaube, eine bestimmte Anzahl an Auftritten in ihrem Vertrag stehen haben. Die brauchen ja vielleicht auch nochmal die eine oder andere Show, die sie frei bekommen. Vielleicht ist ja der Pay-Per-View dann auch einer davon. Das bleibt mal abzuwarten. Aber ja, FDA, Grizzled Young Veterans, könnte ich mich auch durchaus mit anfreunden. Ein mögliches Match habe ich mir noch notiert, neben den natürlich schon bestätigten Matches. Und da müssen wir nochmal ganz zurückspringen an den Anfang von Dynamite. Denn da kam ja ein Mann zurück, den wir länger nicht gesehen haben, John Moxley, mit neuer Musik, mit anscheinend neuer Rolle, vielleicht noch nicht mehr im Blackpool Combat Club, wirkte zumindest ein bisschen so, hielt dann auch eine Promo und sagte am Ende dann zu Tony Schiavone, es ist nicht länger deine oder eure Firma. Was war damit gemeint? Was denkst du? In welche Richtung soll das gehen? Wem gehört die Company? Ist es einfach nur so gemeint, dass er jetzt eine neue Gruppierung aufbaut, die die Kontrolle übernehmen wollen? Oder worum geht's da?
Ja, dieses Segment war so unfassbar AEW-untypisch. Allein schon, dass ein Nicht-Match eine Dynamite-Ausgabe eröffnet und da war ja wirklich in diesen gefühlten 2 Minuten, wo Moxley geredet hat, sind ja gefühlte 20 Fragen aufgekommen. bevor wir jetzt auf das potenzielle Match zu All Out eingehen, jetzt erstmal gerade noch das, was du gerade angesprochen hast, mit dem Ende, es ist nicht mehr länger deine bzw. eure Company, das lässt sich aus dem Englischen schwierig übersetzen, weil es ja in beiden Fällen your Company ist.
Also ich denke, es wird eure sein. Warum sollte, weil Schiavone, was hat der mit der Company groß zu tun?
Ja, es ist in einem Punkt gerade seltsam, weil es gibt ja gerade extra ein Team, was laut Storyline ja gefühlt gerade die Kontrolle über AEW hat. Und das ist ja die Elite, hauptsächlich in Form der Bucks. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Mox die jetzt anspricht, weil Mox wirkte sehr heelig in dem Segment und jetzt und Mox,
später ja auch nochmal.
Genau, und da jetzt Mox irgendwie gegen Elite zu stellen, finde ich seltsam. Andererseits finde ich es komisch, wenn man mehrere separate Storylines aufbauen, die alle so im Kern irgendwie so ein bisschen darum gehen, wer hier gerade das Sagen hat. Das hätte ein komisches Timing. Mox nicht mehr Teil des BCCs, wirkt so, müsste aber mir auch erstmal erklärt werden. Und was er genau damit meinte, mit nicht mehr eure Company. Also online hat man ja ein bisschen was über den Namen Shane McMahon gelesen.
Der Name ploppt natürlich auch auf, weil, weiß ich nicht, Anteile gekauft vielleicht oder so. Ich meine, könnte man natürlich schon erzählen. Ist ja immer so der reiche Schnösel gewesen. Hier comes the money, blablabla.
Ja, aber davor graut's mir. Ich hatte eigentlich die Hoffnung aus WWE-Sicht, zumindest vor 1-2 Jahren, als er sich da irgendwie selbst den Rumble gebuckt hat und jeder damit Backstage unzufrieden war, das war es endgültig, dass wir Shane McMahon in irgendeiner relevanten Rolle vor einer Kamera sehen. Jetzt die Bilder von Tony Khan und Shane McMahon sind ja sehr viral gegangen, die sich dann ja im Zuge von, ich weiß gar nicht, irgendein Pay-Per-View war es, meine ich, dann getroffen hatten.
Ich weiß gar nicht, ob es im Zuge von der Show war, aber auf jeden Fall haben sie sich getroffen, ja.
Ja, und vielleicht war genau das Teil der Gespräche. Vielleicht baut man jetzt auch irgendwie Shane McMahon, Jon Moxley, Marina Shafir, die man ja auch schon bei Dynamite gesehen hat, und dann wahrscheinlich noch 2-3 andere in eine Gruppierung auf. Und ich muss sagen, das wäre mein absoluter Albtraum.
Also, ich weiß gar nicht, ich muss sagen, also klar, was er da Backstage gemacht hat, muss ja eine Vollkatastrophe gewesen sein, aber ich persönlich habe ihn, also vielleicht so Guilty Pleasure, keine Ahnung, aber ich habe Shane McMahon, ich fand ihn immer ganz unterhaltsam eigentlich im Ring, aber ich glaube, wenn er was zu sagen hat, wäre das, glaube ich, nicht so gut für All Elite Wrestling im Ganzen.
Ja, vor allem, weil Shane McMahon gefühlt so sehr Sports Entertainer auch auf der Stirn geschrieben hat und Jon Moxley ein gefühlter Anti-WWE-Guy ist, im Sinne davon, dass er eigentlich so das absolute Gegenteil verkörpert. Ich bin sehr gespannt, wie man die beiden notfalls zusammen im Ring irgendwie, also auftreten lässt, im Sinne von Promos, ohne dass das komplett zusammengewürfelt wirkt. Ansonsten, nicht mehr eure Company, weiß ich nicht, wen er damit sonst adressieren möchte. Der einzig andere Gedanke war halt, mit eure Company, das wäre eine komische Wortwahl, aber sein längerer, langjähriger Freund Bryan Danielson ist natürlich jetzt World Champion, dass das irgendwie so ein sehr früher Start eines Bookings ist, dass man die beiden für ein Pay-Per-View-Main-Event halt gegeneinander stellt. Da wüsste ich jetzt aber nicht, was mit eure Company gemeint ist, höchstens in dem Sinne, weil Bryan Danielson ja auch wirklich ein enger Vertrauter von Tony Khan ist und ja, wahrscheinlich oder generell sehr meinungsstark im Locker-Room ist, auch ja in vielen Punkten Tony Khan und die sonstigen Booker berät, dass es darauf bezogen ist, dass er, wie gesagt, einfach eine frühe Einleitung für ein mögliches World-Title-Match in 1, 2, 3 Monaten. Mir gefällt es aber grundsätzlich gut, weil es mich mit Fragezeichen zurücklässt
das und stimmt.
Wir gerade ein bisschen drüber grübeln können. Das finde ich eigentlich sehr angenehm, weil sonst AEW ein sehr offensichtliches Booking meistens hat, also dass du Monate vorher schon sagen kannst, in welche Richtung es gehen wird. Und ich bin gerade wirklich, wirklich planlos, auch ein bisschen verängstigt, aber auch positiv neugierig.
Okay, ja. Du hast es schon angesprochen, Marina Shafir, auf jeden Fall Teil von Moxleys Gruppierung, denn wir haben beide später nochmal gesehen, da wurde Moxley gefragt, ja, was denn das Ganze zu bedeuten habe, also Backstage, und da war er gerade mit Marina Shafir unterwegs und dann hat er gefragt, wisst ihr eigentlich, was dieser Company gut tun würde, und dann hat Marina Shafir irgendwie 4 oder 5 Leute verprügelt. Man hat dann am Ende noch gesagt, eine Lektion in Demut, also a lesson in humility. Ja, die beiden, ich meine, das sah tatsächlich auch ganz gut aus. Also ich bin nicht der größte Fan von Marina Shafir im Ring, aber da sieht man zumindest, dass sie einen gewissen Background hat und wie sie da die Leute durch die Gegend geworfen hat. Das hatte durchaus einen gewissen Impact. Vielleicht, also ihr wird sowas bestimmt ganz gut tun, aber da wird abzuwarten sein, wer da einfach noch Teil dieser Gruppierung ist. Und ja, was ich mir aber für erstmal, lange Rede, kurzer Sinn, für ein Match aufgeschrieben habe für All Out, ist halt Moxley gegen Darby Allin. Denn den hat er ja eigentlich herausgefordert, auch sehr random, denn ich habe nochmal nachgeschaut. Die beiden standen meistens, wenn sie mit gemeinsam im Ring standen, in einem Tag-Team-Match auf der gleichen Seite. Sie hatten einmal im Juli 2020 ein Titelmatch um den World-Title, was halt Moxley gewonnen hat. Aber ansonsten hatten die eigentlich überhaupt keine Berührungspunkte. Ja, was hat er denn mit dem jetzt zu schaffen?
Ich fand die Wortwahl ganz spannend, er meinte ja, jetzt mal freier übersetzt, er hat noch eine Rechnung offen mit jemandem, der wie er ist, aber gleichzeitig gar nicht wie er ist. Jetzt mal frei übersetzt.
Ja.
Und danach ist erst der Name Darby Allin gefallen. Und als ich das gesehen habe, habe ich erstmal sofort gedacht, wen zur Hölle meint er? Spricht er jetzt schon den Namen Danielson aus? Dann kam Darby Allin und ich war wirklich sehr verwirrt. Darby Allin ist ja grundsätzlich jemand, der gefühlt überhaupt nicht nach Card-Region einzuordnen ist, sondern wie so eine externe Blase neben allem irgendwie schwebt, den du problemlos in eine Mid-Card-Feder reinbauen kannst, aber halt auch gegen Topstar wie Moxley stellen kannst und es ja natürlich ein bisschen random wirkt, aber trotzdem auch wie ein gutes, cooles Match. Ich meine, Moxley wird das, also wenn es dann dazu kommt, vor allem wenn es jetzt noch zu bei All Out schon dazu kommt, ist natürlich Moxley der Riesenfavorit, er muss das eigentlich auch gewinnen.
Ja.
Aber es ist trotzdem, finde ich, sehr viel mehr auf Augenhöhe, als ich's oder als man es eigentlich vielleicht vermuten dürfte. Es ist halt nur die Frage, was halt mit dem Allin dann langfristig vorhat, ob das irgendwie längere Geschichte werden soll. Jetzt hat er ja schon bei All In verloren, ist auch eigentlich noch Number One Contender um den World Title, also irgendwie steht er gerade so ein bisschen neben allem und gleichzeitig auch in jeder Fehde irgendwie drin. Ich war auch hier sehr verwirrt, aber vielleicht gibt uns der gute Herr Moxley jetzt noch irgendwie am Mittwoch oder Freitag noch eine gute Begründung dazu, wie er zu seinen Aktionen gekommen ist.
Das heißt, Moxley ist eigentlich so ein bisschen der Riddle und hat uns viele Rätsel mit auf den Weg gegeben. Wir hoffen auf Auflösung. Ja, vielleicht ist es aber auch wieder so ein typisches Moxie-Ding. Ich muss mit Leuten bluten, bevor ich mit ihnen zusammenarbeite. Und er wird am Ende irgendwie mit Darby Allin ein Team bilden oder so. Vielleicht erkennt er, dass er doch mehr so ist wie er, als er dachte oder wie auch immer. Auch das wäre natürlich eine Möglichkeit, die auch ein Titelmatch gegen Danielson vielleicht ein bisschen spannender machen würde. Aber ja, warten wir mal ab. Halte ich zumindest für möglich. Gut, wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, kommen wir zu den schon angekündigten Matches.
Gern.
Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube, am längsten angekündigt ist das Match zwischen Willow Nightingale und Chris Statlander. Ja, sie hatten Street Fight gewählt. Ja, was soll ich sagen? Irgendwie, da haben wir jetzt auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Willow Nightingale gegen Chris Statlander einmal mehr. Ja, Chris Statlander hat wenig Land gesehen. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Eigentlich braucht auch Statlander mal einen Sieg und so ein Streetfight gibt natürlich auch viel her, um dem Heel hier den Sieg zu geben. Aber wir haben es auch schon öfter gesagt, Nightingale ist so das zukünftige Babyface.
Ja. Und dieser Titel... Entschuldigung, ich dachte, wäre es fertig.
Nee, sag, alles gut, ich habe auch eigentlich nichts mehr. Also ich glaube trotzdem, dass Nightingale gewinnt.
Ja, dieser Titel, also es geht ja um die CMLL Women's Championship, meine ich, heißt sie einfach. Der verwirrt mich gefühlt noch mehr daran, weil klar, es gibt irgendwie ja die Connection von CMLL und AEW. Ich fände es aber auch komisch, wenn jetzt einfach zwei Fulltime-AEW-Frauen einfach der Titel halt dann, oder zwischen den beiden einfach einen Titel wechselt, der gar nicht zur Company gehört, weil das wäre ja gleichbedeutend mit Chris Statlander müsste dann ja irgendwann mal wieder bei einer CMLL-Show auftreten. Mhm. Und dementsprechend verwirrt mich alles an diesem Booking. Wir hatten sie auch schon nach All-In gesagt. Ja. Jetzt hat Statlander beim Pay-Per-View verloren und gefühlt wird es jetzt hier wieder verlieren. Und auch da wäre dann wieder eine Sache gewesen, hätte man nicht in einem Tag-Team-Match das so aufbauen können, dass da zumindest Statlander einen Sieg bekommt, um halt dann dieses Match zu verlieren. Aber auch da ist halt eigentlich eine No-Disqualification-Stipulation sehr viel besser für den Heel.
Ja.
Ich bin da immer noch bei dir und auch noch bei mir von vor 1, 2, 3 Wochen, dass ich nach wie vor glaube, dass Willow Nightingale am Ende von All Out diesen Titel in der Hand hält und als Siegerin rausgeht. Nur dann hätte ich wirklich großes Mitleid mit Chris Statlander, die halt ihren Heel-Turn bekommen hat, der dann aber anscheinend auch nicht so 100% funktioniert, weil Erfolg hat sie damit nicht und auch nach ihrer Rückkehr vor 1, 2 Jahren, als sie die TBS Championship gewonnen hat, hat das auch schon nicht so ganz funktioniert. Also eine Statlander, die ich eigentlich immer sehr gut, sehr cool finde und auch gerade eigentlich also gar nicht schlecht irgendwie gebookt oder vom Charakter oder auch mit der Verbindung mit Stokely. Aber irgendwie ist sie doch am Ende die Verliererin in gefühlt jeder Storyline. Und das finde ich komisch und schade. Aber ich glaube, hier wird es wieder passieren.
Ja, es ist auch so ein bisschen Wrestling untypisch. Nach Turns gewinnst du eigentlich erstmal so ein paar Dinge.
Ja.
Hier kam halt der Heel-Turn und gefühlt verliert sie halt, bis auf den Title Eliminator, hat sie ja wirklich alles, jedes wichtige Match eigentlich verloren. Halbfinale aus beim Owen Hart Cup. Gut, hat sie gegen Nyla Rose gewonnen im Viertelfinale, aber ja. Also jetzt wirklich wenig gute Gegner, die sie da zur Seite räumen konnte in ihrem Heel-Run. Ja, wir sind auf jeden Fall beide bei Willow, aber ja, es gibt auch ein paar Dinge, die vielleicht für Chris Statlander sprechen. Von daher würde ich da jetzt nicht von einem ganz offensichtlichen Ausgang sprechen. Kommen wir zum nächsten Match, würde ich sagen. TBS Championship Mercedes Moné gegen Hikaru Shida. Ja, da war ja schon klar, dass es da das Qualifier-Match geben wird, was Hikaru Shida gewinnen konnte gegen Serena Deeb, Thunder Rosa und Queen Aminata. Ja, war ja eigentlich... Ja, also der Ausgang ist hier sowas von klar. Hikaru Shida, ja, als ehemalige World Champion, sicherlich ein Name, der ein bisschen was hergibt, aber ich glaube nicht, dass hier in Frage steht, wer das gewinnt, oder?
Nee, ich glaube es auch nicht. Ich finde es auch hier dann wieder booking-technisch ein wenig komisch, dass Hikaru Shida ja vor, wie lange war das jetzt, ja 3 Wochen roundabout bei einer Dynamite-Ausgabe ja schon mal gegen Mercedes Moné verloren hat. Dann finde ich es zumindest gut, dass sie sich in einem Number-One-Contender-Match jetzt den Platz verdient hat. ist aber natürlich wieder die extreme Außenseiterin. Und ich habe auch schon überlegt, kriegt man es irgendwie anders gebuckt, dass sie es vielleicht gewinnt durch irgendwelche Eingriffe, aber das wird mich dann doch alles wirklich sehr überraschen. Und da das Gleiche, was ich oder wir schon die letzten Wochen ja auch gesagt haben, Mercedes Moné ist der größte Star dieser Women's Division, unfassbar dominant bislang gebuckt, auch generell würde es mich da jetzt stark wundern, wenn dieser Run verhältnismäßig kurz wird. Deswegen ist das für mich auch eins eher der sehr unspannenden Matches für All Out. Und dann ist halt die Frage, wohin möchte man mit Hikaru Shida danach, wenn sie halt jetzt zweimal um den TBS-Titel relativ klar verloren hat, beziehungsweise in meiner Planung verlieren wird. Und eine Mercedes Moné, ja, die wird dann wahrscheinlich irgendwann einfach eine neue Gegnerin bekommen, aber ich glaube fast nicht, dass in diesem Jahr dieser Titel nochmal wechselt.
Nee, und ich frage mich halt auch, was dagegen gesprochen hat, Thunder Rosa einfach den Platz zu geben. Ich meine, die hat ja immer ihre kleinen Auseinandersetzungen mit der Virtuosa gehabt, aber ist auch keine so heiße Fehde, dass man da nicht sagen könnte, wir geben die jetzt mal als Übergangsgegnerin für Moné. Das Match hatten wir ja zumindest noch nicht.
Ich muss kurz mal gerade nachfragen, weil ich mir gerade nicht sicher bin, hat hier die Thunder Rosa, Deonna Purrazzo-Fehde stand jetzt zu irgendwas am Ende geführt? Also das letzte Match doch Thunder Rosa gewonnen und danach war es einfach gefühlt egal, oder?
Ja, also ich glaube, dass die beiden immer noch irgendwie so mal in dem einen oder anderen Rededuell oder sonst was ja, sich nicht mögen, aber ich glaube, viel mehr war es dann jetzt auch nicht. Ich weiß also gar nicht, ob Purrazzo noch mal ein Match hatte, ehrlich gesagt, seitdem. Also zumindest nichts besonders Wichtiges. Ja, da gab es genau bei Collision das Texas Bullrope Match, das war am 10.8. und seitdem Purrazzo nicht ein Match mehr gehabt. Und
auch von Thunder Rosa habe ich gerade nachgeschaut, war das jetzt auch das erste Match, zumindest bei AEW seitdem. Mhm. Und da ist es halt dann einfach schade, dass man hat mal eine Fehde mit mehreren, also eine wirkliche Match-Serie auch. Die war vielleicht jetzt nicht so unfassbar gut, aber es war zumindest mal wirklich was außerhalb des Titelgeschehens, dass da zwei Frauen eine persönliche Fehde gegeneinander haben und ja, dann führt es einfach zu nichts. Deswegen, dadurch, dass ich jetzt auch auf Mercedes Moné gegen Hikaru Shida nicht sonderlich gehypt bin, finde ich es schon komisch, dass jetzt eine Thunder Rosa das Match nicht einfach gewonnen hat und ja, man das hat, weil so oder so jeder halt würde gegen
Moné. Also Moné gegen Rosa hatten wir bei AEW noch nicht so und das hätte man ja wirklich einfach machen können. Das wäre deutlich spannender, wie du sagst. Das Match hatten wir auch irgendwie Mitte August. Also Shida gegen Moné, das ist ja ein Rematch von vor 3 Wochen und der Ausgang wird wahrscheinlich der gleiche sein. Ja, ein bisschen lieblos vielleicht, aber keine Ahnung, vielleicht wollte man Shida einfach nochmal einen Moment geben, ich weiß es nicht. Ansonsten haben wir vom CEO nicht viel gehabt, die hatte Backstage ihre Party, wurde dann so ein bisschen ungelenkt vom Private Party angeflirtet, dann kam Okada dazu und hat ihr gesagt, was verpisst euch Bitches auf Japanisch heißt, Sarunaya Bitches hieß es dann, glaube ich, Sayonara, so rum, nicht so. Ja, ihr wisst, was ich meine. Das war das Einzige, was wir jetzt eigentlich vom CEO mitbekommen haben. Das ganze Segment war, wie unser Lieblings-Markus sagen würde, etwas cringe. Und ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu sagen zum CEO, oder?
Ja, bei Collision wurde ja noch kurz eingeblendet, dass jetzt bei New Japan ihren New Japan Strong Women's Title verteidigt hat und dann meinte sie ja noch, dass eine Open Challenge jedem anbietet. Da habe ich schon gedacht, vielleicht macht man das für All Out, dass halt da Moné den Titel verteidigt, also den TBS und danach sagt halt jemand, okay, jetzt ist Open Challenge Time und Moné hat direkt danach noch ein Match und verliert halt dann den Strong Title gegen irgendwen von New Japan, da bin ich mir gerade sehr unsicher, ob es da irgendwen gibt. Das ist einfach nicht mein Steckenpferd.
Bei New Japan gibt es gar kein Dame Wrestling, glaube ich. Ich glaube, das ist halt so ein Japan-Ding. Aber die arbeiten ja, glaube ich, mit irgendeiner Frauen-Promotion zusammen.
Oder so.
Alle japanischen Fans hier verschrecken. Ich meine, so wäre das.
Aber dass man damit vielleicht dann irgendwie zumindest zu dem Punkt kommt, dass eine Moné halt nur noch einen Titel hält. Aber sonst weiß ich es auch nicht. Vielleicht sagt auch eine Hikaru Shida nach der Titelniederlage, so, jetzt Open Challenge Time und es gibt ein sofortiges Rematch und das gewinnt dann Hikaru Shida und dann ist
das die YouTube Pants schon mit Champion.
Nee, ich glaube es auch nicht, aber da fand ich zumindest, also ich werde immer sehr hellhörig, wenn irgendjemand das Wort Open Challenge droppt, weil das ja meistens oder sehr oft genutzt wird, um entweder ein Rückkehr, Debüt oder halt irgendwie sonst was Besonderes irgendwie einzuleiten. Deswegen würde es mich nicht mal ganz wundern, wenn es das zu einem größeren Spot bei All Out vielleicht noch führen könnte.
Ja, wir werden es sehen. Jede Kämpferin von Stardom sei willkommen, hat sie wohl noch gesagt. Da sind wir beide, glaube ich, nicht stark genug drin, um zu wissen, wer da kommen könnte. Ich glaube, Mariah May kam aber von Stardom, aber die wird es dann wohl nicht sein, die Open Challenge annimmt. Würde mich zumindest wundern.
Unwahrscheinlich.
Ja, sehr unwahrscheinlich. Dann haben wir, ja, schon länger aufgebaut, International Championship. Well, Ospreay, The Aerial Assassin gegen Pac. Und ich muss sagen, von allen Attacken, die hinterrücks gestartet wurden, hatte Pac einfach die tollste. Das sah ja, ja richtig gut aus. Also wo Ospreay ja eigentlich Ricochet ansprechen wollte und dann, ich weiß gar nicht, war es eine Hurricane Runner, Poison Runner? Irgendwas in die Richtung auf jeden Fall, glaube ich.
Ich meine Poison.
Ja, ich meine auch. Das sah schon richtig gut aus, wo er dann sagte, William soll bloß nicht den Bastard vergessen. Ja, das hat mir sehr gut gefallen. Reicht mir auch als Aufbau. Pac ist ja eh immer glaubwürdig, denke ich, mit seiner Tweener, intensiven Tweener-Art. Den kannst du da gut reinstecken. Ich halte noch nicht mal den Titel weg. Ja, doch, eigentlich halte ich ihn für ausgeschlossen, aber eigentlich nur, weil Ospreay den Titel jetzt gerade erst gewonnen hat. Sonst wäre Pac auch jemand, der Ospreay den Titel eventuell abnehmen könnte irgendwann, um ihn halt in Richtung World-Title zu schicken. Aber naja, jetzt noch nicht.
Ja, also erstmal der Aufbau finde ich vollkommen in Ordnung. Ich meine, Pac hatte sich ja den Spot durch ein Number One Contenders Match ja irgendwann, ich weiß nicht, ob das noch August oder Juli vielleicht sogar noch war, irgendwann mal verdient. Und hin und wieder bin ich auch damit einfach zufrieden, wenn jemand ein Number One Contenders Match gewinnt. Jetzt ist natürlich komisch, dass Pac als Trios Champion zu dem Match anreist, was für mich auch dann sehr gleichbedeutend damit ist, dass er eigentlich keine Chance haben dürfte. Ansonsten hätte ich wirklich gesagt, dass das Match nicht ganz unspannend ist, auch wenn Ospreay dann ja sehr schnell den Titel wieder verlieren würde. So glaube ich aber fest daran, dass Ospreay das Ding holen wird. Ich freue mich aber einfach riesig auf das Match, weil ich ein sehr großer Pac-Fan bin. Ich bin ein sehr großer Ospreay-Fan. Die beiden im Ring werden ein wahrscheinlich unfassbar gutes Match haben. Ich lege mich vielleicht auch jetzt schon mal fest, Match of the Night von All Out. Für mich persönlich zumindest. Also wenn man in Sternen sprechen möchte, erwarte ich hier aus meiner Perspektive auf jeden Fall ein 5-Sterne-Match. Und dementsprechend ist mir da auch der Aufbau bzw. die Spannung hinter eher ein bisschen zweitrangig. Ich freue mich einfach drauf. Ich glaube, Titel wird nicht wechseln. Und damit bin ich bei einem Midcard-Titel auch schon sehr zufrieden.
Ja, am 10.7. hatte er das Number One Contendership Match gewonnen bei Dynamite. Das ist ja ewig, ja. Ja, tatsächlich 2 Monate, aber ja, dann hat sich ja der gute MJF so ein bisschen vorgedrängelt, beziehungsweise Ospreay hatte sich ja eigentlich vorgedrängelt, wenn man ehrlich ist. Genau, und jetzt muss Pac halt versuchen, den Titel von Ospreay zu gewinnen. Wird er nicht schaffen, aber ein gutes Match wird es auf jeden Fall. Von deinem Match of the Night kommen wir zu meinem Match of the Night, ein Steel Cage Match mit der besten Fehde meines Erachtens, die wir seit langem im Wrestling hatten, Adam Page gegen Swerve Strickland. Ja, Stefan, die letzte Klappe erstmal für die beiden?
Das hoffe ich. Beziehungsweise ich bin eigentlich, vor ein paar Monaten habe ich da schon gesagt, dass ich hoffe, dass man es damit einfach beruhen lässt, weil ich sehr gut fand, wie es war. Jetzt hat man es nochmal aufgegriffen und man hat es sehr, 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 sehr gut aufgegriffen. Und ich würde sogar sagen, in der Dynamite-Ausgabe, die sehr Storyline-lastig war, sehr Promo-lastig, haben die eine ja gefühlte absolute 10 von 10 Promo rausgegeben. Und ich fand alles daran fantastisch, weil wir wurden dafür belohnt, dass wir uns vorher schon damit beschäftigt haben. Sie haben nichts vergessen, dass Adam Page erwähnt, ich habe zwar die Matches verloren, oder beziehungsweise es gab das eine Unentschieden, du hast aber nicht ein einziges Mal clean gegen mich gewonnen. Er führt sogar auf, weswegen er verloren hat, nämlich Prinz Nana, und ich glaube, einmal war es noch Brian Cage dazu.
Dass, ja, und einmal Time Limit, glaube ich, ne?
Genau. Dass er ja eigentlich das, was du ja auch schon viel in den letzten Wochen gesagt hast, der eigentlich gar nicht so im Unrecht ist, und er war wieder eigentlich im Unrecht, aber explodiert halt einfach aus Wut und Frust, und das ist glaubwürdig und ich kauf's ab und ich brauche hier keine Heel-Face-Verteilung, weil das einfach für mich Charaktere sind, die für mich in ihrem Gimmick vollkommen logisch handeln. ich finde, Swerve hat es perfekt erklärt, dass er dann irgendwann gesehen hat, ich muss mich nicht mit Hangman beschäftigen, ich will World Champion werden. Also hat er das beiseite legen lassen und Hangman konnte das nicht und deswegen hat er so viel verloren in der Zeit. Mhm. Und daraus jetzt ein Steel Cage Match zu machen, wo keiner fliehen kann, wo ich einfach hoffe, dass in diesem Fall Steel Cage ernst genommen wird, dass da halt keiner eingreift oder keine Ahnung, der Cage nicht kaputt geht oder was weiß ich was, dass man da einfach ein stiffes, hartes, persönliches 30-Minuten-Klopper-Match raushaut. Ich finde, das war für mich die perfekte Promo,
ja,
die du in der kurzen Zeit jetzt zwischen All-In und All-Out hättest aufbauen können. Ich fand alles goldrichtig daran.
Ja, wer gewinnt?
Es muss eigentlich jetzt Hangman sein.
Eigentlich schon, ne? Also war auch mein Gedanke. Ich bin da, glaube ich, einfach ein bisschen zu subjektiv, weil ich ja schon öfter gesagt habe, dass das momentan mit Abstand mein Lieblingscharakter so in der gesamten Wrestling-Welt ist. Aber eigentlich muss er hier seine Rache für alles bekommen und dann, denke ich, kann man die Fehler auch beiseite tun. Wie du gesagt hast, Strickland hat ja eh gesagt, dass er sich eigentlich anderen Sachen widmet als persönlichen Fäden. Und ja, Hangman muss hier eigentlich seinen Seelenfrieden so ein bisschen schließen, um dann auch auf andere Dinge sich fokussieren zu können. Aber wenn ich mir halt die letzten Wochen dann so angucke, auch wie er dann zurückkam und dann will er auf einmal doch mit der Elite antreten, weil ja auch Swerve in dem Match ist und ist dann auch scheißegal, wie das Match ausgeht. Hauptsache, er kann Swerve verprügeln und mit Handschellen damals an den Käfig, da ne, hier im Blood and Guts Match und so. Hat im World Title Match jetzt nicht eingegriffen, aber war halt auch wieder da und ja, war mit Gedanken halt nur bei Strickland so. Das haben sie wirklich, wirklich gut erzählt und man kauft halt beiden ihre Art auch ab, also wie Strickland da so ein bisschen überheblich steht und sagt, eigentlich müsste ich ja sauer sein, aber ich habe nur Mitleid für dich und Paige, denkst du wirklich, jede Sekunde haut er jetzt den Ring ab vor Wut, also das haben sie wunderbar erzählt, also alle Beteiligten wirklich großes Kompliment, ja, ich freue mich immens drauf und das wird auf jeden Fall, einfach weil die Storyline so grandios ist, mein Match of the Night, kann ich jetzt schon sagen.
Und Swerve kann jetzt ja auch durch den Titelverlust, kann er dann ja auch jetzt dann verlieren, weil für mich war in den letzten Wochen immer so ein bisschen die Frage, solange Swerve Champion ist und du dann Hangman gegen ihn stellst, dann hätte mich ein Titelwechsel gewundert und mich würde es auch stark wundern, wenn jetzt Hangman die ganze Zeit das im Hinterkopf hat und einfach wieder verlieren würde. Mhm. Und wie gesagt, jetzt hat man ein Steel Cage Match, man hat ja schon erklärt, dass Swerve zwar bislang immer der Gewinner in der Fehde war, aber er jetzt nicht fliehen kann in der Stipulation und er eigentlich deswegen, natürlich sind Eingriffe möglich in irgendeiner Form, aber ne, in Wrestling-Gedanken bedeutet Steel Cage immer, keiner kann eingreifen, obwohl dann immer eingegriffen wird.
Aber man muss doch sagen, wen haben die beiden? Also jetzt außer Prince Nana, wo es mich aber wundern würde, wenn der eingreift. So, Strickland hat eigentlich, also er wurde ja auch von Cage of Agony eigentlich hintergangen. Also beide haben ja eigentlich überhaupt keinen Wegbegleiter, der jetzt logisch da eingreifen würde.
Nee, logisch nicht.
Also das ist immer möglich, aber ich glaube daran, dass wir da einfach ein hartes 1 gegen 1 in diesem Steel Cage sehen werden.
Also ein WWE-Booking wäre ja sowieso erstmal Quatsch, weil du dann aus dem Käfig klettern könntest, also bei AEW nicht der Fall. Und dann wird sie irgendwie Prinz Nana Zugang zu dem Cage verschaffen und wahrscheinlich mindestens einmal den Ref wegziehen oder so. Und dann geht ein Hangman auf Prinz Nana und dadurch gewinnt Swerve. Das wäre so ein bisschen Bullshit-Booking.
Ja.
Und hier, mich würde es, also ich glaube, einmal kommt Prinz Nana in den Ring, um eine Ablenkung zu sorgen oder vielleicht sowas wie ein Candlestick durch den Maschendraht reinzudrücken. Aber ich glaube, viel mehr wird es nicht geben und ich hoffe einfach sehr, dass es viel mehr nicht geben wird, weil Swerve haben sie jetzt als Topstar aufgebaut. Hangman ist es wahrscheinlich spätestens seit seinem World-Title-Gewinn vor ein paar Jahren. Ich finde es da okay, wenn du da jetzt einfach einen clean Sieg bringst und er muss ja so gesehen nicht mal irre clean sein, wenn Hangman dann Swerve dreimal in die Kronjuwelen tritt, dann kannst du auch sagen, das war nicht ganz clean, auch wenn es in dem Fall erlaubt ist und du hast einen vertretbaren Sieger dahinter.
Also da mache ich mir wenig Sorgen, weil wenn Tony Khan für irgendwas bekannt ist, dann dass es eigentlich kein Bullshit-Booking bei Pay-Per-Views gibt und ich denke nicht, dass er bei den zwei Topstars da anfangen wird. Eine Randnotiz noch, auf die wir letztes Mal nämlich nicht eingegangen sind, im Rahmen der Pre-Show von All In wurde bekannt, dass Swerve seinen Vertrag verlängert hat. Ja, und die WWE tobt, denn, ja, arme WWE, denn die AEW hat das ganze Gehaltsgefüge jetzt so verschoben, dass, ja, die WWE steht wahrscheinlich jetzt kurz vor der Pleite, Stefan.
Ich fand die Überschrift bzw. auch die News dahinter sehr unterhaltsam,
ja,
weil wir erstens bei WWE von einem absoluten Milliardenunternehmen ausgehen, die glaube ich, ja immer noch unfassbare hohe Gewinne jedes Jahr erzielt. Also ob die da jetzt 10 Millionen mehr an ihre Talente zahlen oder nicht, ist, glaube ich, ja, irrelevant. Die Familie Kahn sollte auch genug Geld haben, um daran jetzt nicht insolvent zu gehen. Und was ich eigentlich noch witziger daran finde, ist, dass WWE, also so wie wir es dann ja auch in den News drin hatten oder auch so, wie ich es dann auch von den amerikanischen Quellen verstanden habe, war es ja auch so ein bisschen dahinter, dass aus der Sicht, wo die WWE Swerve in einer Card-Region einsortiert, jetzt mal grob paraphrasiert, ein paar Sätze später war, dass Swerve jetzt ungefähr das Gehalt verdienen soll, was eine Mercedes Moné und Okada bekommt. Wo ich mir dann denke, hat WWE irgendwie letzten 12 Monate nicht verfolgt, weil aus Swerve haben sie halt jetzt gerade einen Main-Eventer gebaut.
Ja.
Und da ist es nur logisch, dass er da halt jetzt mit dem neuen Vertrag auch ein Main-Eventer-Gehalt bekommt. Und ich glaube, WWE sieht in dem einfach, also in Swerve, immer noch nur ein Mid-Kader und denkt halt, der müsste so viel verdienen wie, keine Ahnung, nicht böse gemeint, Kyle Fletcher oder so. Ist gerade der erste Name, bei dem ich beim Mid-Kader eingefallen ist. Und das ist natürlich Quatsch. Ja. Und ich glaube, das ist einfach nur ein sehr, ja, verstaubtes WWE-Denken von, hör, der war doch bei uns auch nur Mid-Kader, maximal im Main-Roster. Also warum verdient der da so viel wie ein Main-Eventer? Und ja, ich fand es sehr unterhaltsam, als ich es gelesen habe, alles eigentlich daran.
Ja, muss ich zustimmen. Deswegen habe ich es ja auch so überspitzt dargestellt. Also ja, ich glaube, Swerve, ja, kriegt jetzt schon so das Gehalt, was er sich halt auch erarbeitet hat. Man kann jetzt das ganz große Fass aufmachen und überlegen, ob was Sportler im Vergleich zu der anderen Arbeiterschaft zu verdienen. Aber ja, wenn man überlegt, was so Ligen halt umsetzen, sollten natürlich die Leute, die dafür sorgen, auch ihren Anteil verdienen, ohne jetzt die genauen Zahlen zu wissen. Ja, aber eine durchaus unterhaltsame News. Und apropos Vertrag, ein Mann, der noch keinen neuen Vertrag unterschrieben hat, laut letzten Informationen zumindest, ganz klar ist es, weiß ich nicht, aber zumindest ist da noch nichts durchgesichert, ist Daniel Garcia, der MJF ja so ein bisschen seine International Championship gekostet hat, beziehungsweise damals noch die American Championship, die ja dann wieder zurück umbenannt wurde. Ja, MJF infolgedessen kein amerikanischer Staatsbürger mehr, sondern nur noch New Yorker. Ja, bitter. Die beiden auf jeden Fall in einem Singles-Match jetzt am Samstag. Ja, und ich denke, das ist einfach gut genug aufgebaut durch all das, was halt vor All In passiert ist. MJF, der Daniel Garcia hintergangen hat. Und ja, ich glaube, das haben sie jetzt nochmal gut gemacht. Daniel Garcia auch mit einer richtig schönen Attacke. Hat mir sehr gut gefallen. Die Promo war ganz gut. Ja, ich finde es hier schwierig, einen Sieg von Garcia zu sehen, außer man verkauft MJF noch immer ein bisschen als angeschlagen. Aber eigentlich von den Card-Regionen, in denen sie sich bewegt haben, müsste eigentlich MJF gewinnen. Aber der Sieg hätte natürlich für Daniel Garcia vielleicht einen größeren Mehrwert. Und wenn man MJF immer noch ein bisschen als angeschlagen verkauft, wer weiß, was glaubst du?
Also, vorangesagt, auch da muss ich sagen, dass mir das Segment bei Dynamite wirklich gut gefallen hat. Also,
ja, absolut.
Gib MJF ein Mikrofon in die Hand, gib dem 5 bis 10 Minuten und dann bin ich eh schon mal ganz glücklich. Ich fand auch dann den Auftritt von Daniel Garcia gut, auch den Brawl. Das einzige etwas faden Beigeschmack, den ich halt hatte, ist natürlich wieder so ein bisschen die Logik dahinter, dass ausgerechnet dann natürlich die Security kommt, wenn MJF den Piledriver vom Top Rope einstecken soll, und sonst ist das natürlich gefühlt nie der Fall, aber in dem Moment kam natürlich dann jemand, aber gut, das ist nur ein kleines Detail. Ich bin aber auch ganz bei dir, ich weiß nicht genau, wie Daniel Garcia dieses Match gewinnen soll, weil er einfach dafür nicht aufgebaut ist. Daniel Garcia hat ja, glaube ich, mal einen Sieg vor 2-3 Jahren gegen Bryan Danielson gehabt, der sehr überraschend kam, wo er dann ja auch dann kurze Zeit ja, glaube ich, sich auch als Dragon Slayer benannt hat. Ich glaube, das war noch im Zuge auch noch von Game of Thrones, letzte Staffel und so weiter. Mhm. Aber ansonsten ist Daniel Garcia bisher nicht mehr gewesen als ein gut gebuckter Mid-Kader, und MJF ist, ja, wenn man so will, eines der Gesichter dieser Company. Das heißt, MJF clean verlieren zu lassen, fände ich seltsam. Bullshit-Booking, eben schon gesagt, kommt bei Pay-Per-Views selten vor, und ich wüsste auch nicht, wie diese Eingriffe aussehen sollen, dass vielleicht MJF verliert.
Vielleicht kommt ja der Pfandleier vorbei mit dem Diamond Ring. weißt du? Daniel Garcia hat ja den Ring verpfändet, um das Geld für den Flug nach London und zurück zu haben.
Wäre interessant.
Ja, also mir fiel tatsächlich noch Daddy Magic ein, der irgendwie eine Rolle nehmen könnte. Er war ja immer so der beste Kumpel und so ein bisschen der Schutzpatron von Daniel Garcia.
Aber,
also, aber warum der jetzt dann für den Sieg unbedingt sorgen sollte, also keine Ahnung, ich sehe es auch nicht, aber andersrum denke ich, muss Garcia hier fast gewinnen. Weil warum stelle ich die beiden sonst gegeneinander? Also MJF bringt der Sieg ja jetzt auch nichts. Also MJF ist halt Main Eventer. Sondern hat halt gegen Daniel Garcia gewonnen, der in den letzten 4 Matches gegen Tate Mayface, Nick Comoroto, Red Titus und The Butcher gewonnen hat. Also,
ja. Ich hatte schon den Gedanken, und damit habe ich mich, glaube ich, bislang sogar eher am meisten angefreundet, du gibst hier MJF den Sieg, der muss auch nicht clean sein. Ich meine, der Ring wurde verpfändet, MJF kann den sich jetzt theoretisch einfach, wenn er den Pfandleier ausmacht, sich wieder zurückholen, damit dann überraschend gewinnen. Daniel Garcia ist am Boden zerstört und dann gibst du dem halt so ein, ja, Redemption-Arc, dass er halt jetzt die nächsten 3, 4, 5 Monate sich Siege holt, sich selbst aufbaut und dann kannst du die theoretisch nochmal gegeneinander stellen und dann kann sich halt Daniel Garcia seinen Sieg holen. Das ist auch das, was ich schon mal in den letzten Wochen und Monaten gemeint habe. Ich finde es wahnsinnig schwierig, bei AEW Leute immer so klar in irgendwelche Card-Regionen einzuteilen, weil sie dann manchmal wie ein Main-Eventer gebookt werden und manchmal dann wieder wie ein Mid-Carder und dazwischen gefühlt manchmal nur 2 Wochen liegen. Und wenn jetzt hier Daniel Garcia praktisch egal wie gewinnt, dann wäre das wieder ein Beispiel von, der eine ist gefühlt für mich ein Mid-Carder und der andere einer der Topstars. Und die sind Card-Regionen technisch aktuell so weit auseinander, dass selbst bei einem Eingriff ich es noch nicht kaufen würde.
Verstehe ich.
Deswegen ja, weiß ich nicht,
wie. Macht man, ja, aber vielleicht macht man das, du hast recht. So ein irgendwie nicht ganz cleaner Sieg von MJF. Und dann da halt kann man sich das ja auch ein bisschen offen halten, ob Daniel Garcia den Vertrag verlängert oder nicht. Und halt, ne, also man kann den Redemption Arc ja theoretisch anfangen und dann, ja, kann man halt entweder jemanden davon profitieren lassen, dass er ihm den kaputt macht, weil Garcia halt geht, oder halt den durchziehen, weil Garcia verlängert hat. Wär gar nicht so weit hergeholt.
Ja, aber also zumindest, um vielleicht jetzt die MJF-Garcia-Thematik vielleicht damit auch so ein bisschen abzuschließen. Ich bin aber trotzdem damit sehr zufrieden, weil die eigene Schwierigkeit, die sich praktisch AEW auferlegt hat mit der Tatsache, dass sie jetzt einfach 2 Pay-Per-Views so nah aneinander bauen, ist das Match dafür wirklich gut aufgebaut. Da haben sie einfach das genutzt, was sie in den letzten Monaten halt dann gemacht haben und dann halt auch den All-In-Moment gut genutzt. Ich bin jetzt mit dem Segment wirklich sehr zufrieden gewesen. Da wird mit Sicherheit am Mittwoch noch irgendwas folgen. Ja. Von daher dafür, dass es einfach gerade booking-technisch schwierig ist in der kurzen Zeit, haben sie es auch da wieder, finde ich, sehr gut gemacht.
Ja, finde ich auch. Hatte ich ja auch gesagt eingangs, dass man da ja auch gar nicht so viel machen musste aufgrund der Vergangenheit der beiden und ein Match hat, was gut aufgebaut ist und wo man sich drauf freuen kann. Worüber wir uns sehr gefreut haben, war der Titelgewinn von Bryan Danielson, der jetzt gesagt hat, seine Vollzeitkarriere beendet er dann, wenn er den Titel verliert. Also haben wir jetzt quasi immer ein, ja, Titel-Karriere-Match oder Karriere-Ende-Match, wie auch immer, wenn Bryan Danielson seinen Titel aufs Spiel setzt. Er hat dann eine, ja, Open Challenge ausgesprochen, da sind wir wieder bei Open Challenges, die erneut von einem Champion angenommen wurde, und zwar von einem TNT-Champion, Jack Perry. War eigentlich ganz gut gemacht. Einerseits lief halt oben das Video und er sagte dann, glaube ich, am Ende irgendwas wie, das Problem steht hinter dir, und dann stand halt Jack Perry auf einmal im Ring und hat halt Danielson vermöbelt. Hat mir ganz gut gefallen, aber ja, der Sieger steht ja, also ich hoffe fast, dass es nicht das Main-Event-Match ist, weil er kann es ja ausschalten vorher, wenn er die beiden jetzt nicht sehen willst unbedingt.
Ja, das war natürlich jetzt hart formuliert. und da muss ich auch sagen, das Segment, beziehungsweise man kann es ja fast in zwei Parts aufteilen. Also erstmal natürlich, der Danielson-Moment sei ihm wahnsinnig gegönnt gewesen, dass er natürlich auch noch ein bisschen die Fans so ein bisschen teased, hat es ein bisschen so klingen lassen, als wenn er trotz dem Titelgewinn jetzt schon aufhören möchte, um bei seiner Familie zu sein. Ja. Aber er, ja, will kämpfen. Jedes Match, wie du gerade schon gesagt hast, ist jetzt gleichzeitig auch noch ein Career-Match. Und als dann Jack Perry kam, habe ich erst gedacht, boah, nee, dann, als Jack Perry geredet hat, habe ich gedacht, ja, ich verstehe es sogar, warum man es irgendwie gegeneinander aufbaut. Und dann habe ich auf die Pay-Per-View-Card geguckt und habe wieder gedacht so, oh nee.
Weil, also kann man deine Reaktion quasi in drei Teile aufteilen?
Ja, also beziehungsweise die letzte Reaktion, die war eben, als ich mich dann spontan auf diesen Podcast noch vorbereitet habe. Einfach weil du hast jetzt Champion gegen Champion.
Ja.
Und Jack Perry, jetzt praktisch auf diesen Thron zu setzen von er schickt Danielson ins Karriereende und wird Doppel-Champion, ist, glaube ich, vollkommen ausgeschlossen.
Ja.
Wie eben schon gesagt, ich kann aber auch irgendwie verstehen, warum man den jetzt als Gegner nimmt, was aber dann wieder bei dem Problem ist, was du gerade schon angesprochen hast, das als Pay-Per-View-Main-Event ist ein bisschen wenig. Also es gab wahrscheinlich selten in den letzten Monaten dann wahrscheinlich ein so eindeutiges Pay-Per-View-Main-Event-Match und auch vor allem eins, wo ich nachvollziehen kann, wenn es Leute nicht freut, weil Jack Perry hat einfach viele Leute, die ihn nicht mögen von der vom Charisma und so weiter. Junge Menschen nennen es heutzutage Aura. Und ja, ein unspannendes Match, wo der Titelwechsel praktisch ausgeschlossen ist, finde ich ein wenig schwierig. Aber ich muss auch sagen, dass mir im Verlauf dieses Podcasts aufgefallen ist, dass ich viele Matches eigentlich im Vorhinein relativ deutlich finde. Und wenn das nicht Main Event wird, wird es mich schon bei jedem anderen Match schockieren, wenn irgendein anderes Match Main Event werden würde.
Also außer Paige gegen Strickland fällt mir auch keins ein. Also das könntest du meines Erachtens noch machen. Alle anderen jetzt aber nicht. Aber ja, das ist. Aber ich finde trotzdem, auch wenn es vielleicht vorhersehbare Matches gibt, das ist schon das Vorhersehbarste. Und ich muss sagen, als Danielson sagte, jeder, der eine Chance haben will, ich habe gehofft, dass da eine Münze fällt.
Ja. Das wäre natürlich auch ähnlich unspannend. Aber es hätte sich wahrscheinlich auch mehr gefreut. Aber es wäre zumindest kein
Champion. Und Okada. Ach doch, der ist ja auch Champion.
Ja, deswegen.
Mein Gott, es gibt ja so viele Midcard-Champions. Stimmt, das habe ich schon wieder verdrängt. Nee, ich dachte aber, Okada steht ja auch nicht auf der Card. Ja, okay, nee, dann. Ach ja, ich weiß es doch nicht. Es sind zu viele Champions einfach. Ja, das habe ich jetzt komplett verdrängt. Aber der Titel steht ja auch noch nicht auf der Karte, da wird es dann wahrscheinlich trotzdem auch noch was geben. Also dadurch, dass wir jetzt halt, also wir haben jetzt Dienstag, 3. September, wo wir aufnehmen, es stehen halt noch Collision und Dynamite vor der Haustür, das heißt eigentlich die Hälfte der Shows zwischen All In und All Out, deswegen mussten wir jetzt halt ein bisschen Rätsel raten und es wird mit Sicherheit Matches geben, die wir falsch vorhergesagt haben oder die wir jetzt gar nicht auf dem Schirm hatten, also auch ein Okada wird seinen Titel eventuell ja verteidigen, wie auch immer dann, aber naja. Aber ich habe noch eine Frage an dich.
Schieß los.
Wer wird Bryan Danielson denn die Karriere beenden?
Ich glaube, es wird Mox.
Das wäre auch der erste Name gewesen, okay, den ich genannt hätte, ja.
Ich glaube, da schließt sich gerade so ein bisschen so dieser Kreis. Kleine Bogen oder der Kreis des Podcasts. Es wäre, wenn man die AEW-Karriere von einem Danielson sich anschaut, finde ich der logischste Name. Es muss ein Topstar sein, weil auch das, was mir jetzt auch gerade so ein bisschen dazu eingefallen ist noch, der Nachteil von dieser Career-Stipulation in jedem Match ist halt, wenn du nicht einen absoluten Topstar aufbaust, und wir reden hier gerade wirklich über 3, 4, 5 Namen dieser Company, wird das ein Match, was zu 99% Danielson jedes Mal gewinnen wird. Also da musst du schon Namen wie Ospreay, MJF, Mox raushauen, Omega.
Okada.
Ja. Und selbst Okada ist für mich gerade vom aktuellen Booking davon zu weit weg. Weil wir wirklich über das Retirement eines der größten Wrestler des 21. Jahrhunderts reden. Und Mox ist jetzt zurück, um auch noch das mal von eben aufzugreifen, dieses Your Company, würde mich nicht wundern, wenn damit halt dann Tony Khan, / auch Danielson, so ein bisschen mitgemeint ist. Und dann ist halt die Frage, wie weit zieht man jetzt Mox aus dem BCC raus? Wie lange geht die ganze Geschichte, die man jetzt damit irgendwie aufbaut, mit seiner möglicherweise neuen Stable? Da ist ja noch wirklich ganz viel in den Sternen. Und wie lange möchte Danielson jetzt halt noch als World Champion unterwegs sein? Wir haben jetzt noch 3 Pay-Per-Views in diesem Jahr, wobei einer davon ja wirklich auch dann, denke ich mal, wieder Silvester, 31., 30. ungefähr sein wird.
Nee, ich glaube, ganz so spät ist ja dieses...
Ach ja, es muss natürlich auch mal gucken, wann da das Wochenende ist, in dem Fall.
28.
Okay, 28.
Aber also, ja, letzte Sonntag oder Samstag oder was, die in diesem Jahr ist es, genau.
Also, wir haben noch drei Pay-Per-Views dieses Jahr. Bei All Out wird Danielson sowieso Champion bleiben. Dann ist halt die Frage, ob World's End wäre natürlich vom Namen auch passend, wenn du dann schon Danielson gegen Mox stellst und dann gewinnt Mox und Danielson bekommt sein glorreiches Ende.
Was halt spekuliert wurde, im Oktober gehen sie ja nach Washington und ich meine, Danielson kommt ja aus Washington und dann halt in seiner Heimat eine Vollzeitkarriere zu beenden, wäre vielleicht auch ein Match, aber es wäre halt dann schon der übernächste Pay-Per-View. Aber natürlich sind dann auch nach All Out ja, 4 Wochen oder 5 Wochen oder was Zeit. 5 Wochen, glaube ich.
Das bei Grand Slam ist in Washington?
Nee, WrestleDream. Also
WrestleDream, ah, okay.
Ja. Sorry für meine unklare Aussprache. WrestleDream.
Nee, ich glaube, daran lag es halt gar nicht, sondern einfach nur, dass ich gerade schon wieder 3 Gedanken weiter war, weil Darby Allin hat ja noch irgendwann sein Match, aber das ist bei...
Das bei Grand Slam. Genau, das ist auch eine Dynamite einfach, halt die Spezialausgabe.
Ja, genau, da aber Bums. Darby Allin ist ja auch aus Washington, deswegen
ach so.
Hätte ich gedacht, dann könnte man das doch alles irgendwie in Verbindung bringen. Also es kann auch sein, dass man zwei WrestleDream schon beendet, aber dann wäre natürlich die Regentschaft relativ kurz und ich glaube...
Ich finde World's End war letztes Jahr, passte der Name halt für die Freundschaft von MJF und Adam Cole.
Ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass man da jedes Jahr halt irgendwas Krasses enden lässt. Also vielleicht nicht jedes Jahr, aber ich könnte es mir dieses Jahr auch sehr gut vorstellen. Der Name gibt es halt her. Also ja, da bin ich bei dir. Das wäre eigentlich ein guter Pay-Per-View, um dann zu sagen so, jo. Und dann hätte halt Danielson auch gesagt, so ich verlängere jetzt dieses Jahr, mache ich halt noch. Ne? Und dann, ich meine, Vollzeit-Wrestler ist ja bei ihm jetzt schon durch die ganzen Verletzungssorgen wohl mehr Teilzeit als alles andere. Also, wenn man sich anguckt, wie oft er jetzt im Ring stand in den letzten Wochen, Monaten. Ja, ich denke, Moxley ist da kein schlechter Tipp. Was passiert mit Christian Cages Title-Shot, den er einlösen kann? Sind wir uns einig, dass der ihm vom Dinosaurier vereitelt wird?
Glaube ich auch. Und ich glaube, man, also dadurch, dass ist ja auch wirklich bei dem Vertrag die Stipulation ist, dass es um World Title gehen muss, wird der auch nicht erfolgreich eingecashed, weil du hast gerade so viele Main-Eventer, dass Christian Cage World Champion wird. Und ich hatte erst schon heute im Verlauf des Tages überlegt, dass du irgendwie so eine Sache machst von Danielson gewinnt gegen Jack Perry und dann casht halt Christian gegen Jack Perry ein, um sich dann den TNT-Title zurückzuholen. Aber das geht ja aufgrund der Stipulation des Vertrags natürlich nicht. Deswegen ist also wenn da jetzt nicht der Luchasaurus-Turn kommt, dann weiß ich nicht, wann er kommen soll und ich weiß auch nicht, wie man sonst erzählen soll, dass Christian Cage nicht Champion
wird. Ja gut, du könntest warten, bis er dem Copeland wieder fit ist. Theoretisch, das geht ja noch.
Aber das war ein Match, oder die Verletzung war im Mai.
Ja, Schienbeinbruch.
Das heißt, wir hatten jetzt ungefähr 3,5 Monate bei All Out. Das wäre noch ein bisschen früh für einen Schienbeinbruch, glaube ich. Ich als Medizinexperte nicht.
Also 4 bis 6 Monate habe ich gerade ergoogelt.
Okay, deswegen. Aber
auch da muss man dann natürlich sehen, komplett belasten heißt ja dann wahrscheinlich, ich trainiere halt auch erstmal nochmal einen Monat oder was auch immer.
Ja.
Also du gehst ja gerade in dem Alter, also ne, er ist jetzt kein Rentner, aber ist das halt auch nicht mit allerjüngste. Also ich glaube nicht, dass wir da unter 6 Monaten guten Eingriff kannst du natürlich trotzdem machen.
Theoretisch. Plus, wenn Copeland das verhindert, dann werden wir ja weiterhin die Fehde zwischen den beiden bekommen. Und ich sag mal, die beiden sind nicht die jüngsten. Und wie man bei einem Copeland jetzt auch noch gesehen hat, kann man sich halt dann auch mal schnell eine lange Verletzung zuziehen, die im Worst Case auch die Karriere beenden kann. Und wenn die beiden nochmal als Tag Team, vielleicht auch Tag Team Champions werden wollen, dann fände ich es jetzt gerade schwierig, wenn man dadurch die Fehde neu aufleben lässt, um halt das dann im Zweifelsfall noch Wochen und Monate wieder zu strecken. Weil irgendwann hast du ja eh schon das Problem, dass du glaubwürdig die beiden jetzt wieder als Freunde an eine Seite stellen kannst.
Das stimmt.
Da wird sich ja die Pause gerade fast schon anbieten dafür.
Ja. Auf jeden Fall muss man da abwarten. Das war jetzt eine lahme Überleitung. Ja, aber ja, da muss man einfach mal schauen. Das wären jetzt trotzdem die beiden Optionen, die mir eingefallen wären. Aber es ist ja auch nicht gesagt, dass Christian Cage jetzt schon sofort eingreift. So ergibt es einen Sinn. Genau. Ja, ich glaube, wir sind jetzt soweit durch. Wir haben eigentlich alles besprochen, was jetzt letzte Woche bei All Elite Wrestling passiert ist. Wir haben unsere Voraussicht auf All Out geboten. Wie gesagt, für die Genauigkeit unserer Voraussagen können wir halt wenig Gewähr übernehmen, weil einfach die Hälfte der Shows noch nicht passiert ist. Dafür ist die Zeit einfach zu kurz. Es wird Sachen geben, die sich einfach noch nicht angebahnt haben. Ich hoffe, dass wir trotzdem nicht komplett falsch lagen mit dem, was wir gesagt haben. Stefan, unsere schöne Odyssee hat jetzt erstmal ihr Ende gefunden, zumindest für die nächsten Tage. Ich will jetzt nicht garantieren, dass wir hier nicht die nächste Woche wieder sitzen und auf All Out zurückblicken, aber vielleicht erbarmt sich auch mal wieder wer anders. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber ich muss sagen, ich habe jetzt auch genug von dir und grüße aber alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Schreibt mal in die Kommentare, wie ahnungslos wir waren. Das können ja dann die Kolleginnen, Kollegen, wer auch immer, beim Review hört. Ich verabschiede mich auf jeden Fall und darf endlich mal die letzten Worte an Stefan übergeben.
Vielen, vielen Dank. Muss auch fairerweise noch dazu sagen, es war eigentlich gar nicht geplant, dass wir heute das zu zweit noch machen. Ich weiß nicht, ob wir es am Anfang gesagt haben, aber die liebe Katha ist halt dann doch kurzfristig erkrankt. Gute Besserung nochmal an der Stelle. Aber ansonsten, ja, du hast es schon schön zusammengefasst. Wir hatten jetzt nicht die leichteste Situation, diesen Podcast aufzunehmen. Wir haben den seltenen Fall bei AEW, dass wir einfach vor einem Pay-Per-View gerade mal, beziehungsweise in unserer Preview, die natürlich halt immer vor Dynamite liegt, aber erst 6 Matches bestätigt haben. Mit Pre-Show dürften es dann wahrscheinlich eh wieder zwischen 12 und 14 am Ende werden. Deswegen ist das jetzt einfach nur so eine Dreiviertel-Preview gewesen, aber ich schließe mich da ganz dir an. Ich hoffe, dass wir zumindest die wichtigsten und größten Sachen dann irgendwie schon drin haben. Alles, was halt jetzt noch bei Dynamite und Collision folgen wird, ja, haben wir einfach keinen Einfluss mehr drauf. Aber das werden wir natürlich alles in der Review dann nächste Woche schon irgendwie verpacken, wer auch immer dann dafür zuständig sein wird. Ansonsten, ja, du hast es ja schon gesagt, unsere Podcast-Odyssee kann ich nur die anderen Podcasts von uns der letzten Tage allen ans Herz legen, sei es Bash in Berlin, sei es jetzt noch der andere, ja, unser Urlaubstagebuch, was irgendwann die Tage wahrscheinlich auch noch erscheinen wird.
Am Wochenende, ja.
Am Wochenende könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Kein Wrestling-Podcast, sondern halt nur so ein bisschen nebenher. Ansonsten waren das jetzt wirklich sehr, sehr lange letzte Worte. Hört unsere Podcasts, besucht die Seite. Viel Spaß bei Dynamite, Collision und All Out. Ich verabschiede mich auch für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.